Ja, einen wunderschönen guten Abend alle zusammen hier. Ich freue mich, dass ich euch einfach auch zu dieser Bibelgebetsstunde begrüßen darf. Und wir wollen uns heute wieder mit Obadja beschäftigen, einem Buch, das nicht ganz so viel Aufmerksamkeit auch unter den Christen bekommt. Aber ich freue mich, dass wir hier heute die Zeit haben, um einfach dort auch in die letzten Verse heute hineinschauen zu können und auch einmal gemeinsam das Buch abzuschließen. Aber bevor wir uns in dieses Buch noch mal ein bisschen vertiefen und gemeinsam einfach da hineinschauen wollen, möchte ich einfach bitten, dass Waldemar uns mit einer Kurzpredigt noch einfach auch zum Anfang zum Gebet anleitet. Ja, danke Waldemar auch für diese Erinnerung und ich hoffe, wir können auch nach der Wortbetrachtung einfach auch die Zeit dann nutzen, um einfach gegenseitig uns im Gebet zu unterstützen, weil es, wie Waldemar auch gerade schon einfach gezeigt hat, enorm wichtig ist, dass wir einander besonders auch im Gebet füreinander da sind. So, noch einmal ganz kurz zurück. Ich hatte es kurz erwähnt, Obadja, ein Buch, das nicht so häufig vielleicht gelesen wird, nicht so viel Beachtung hat. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist es eigentlich so? Und habe festgestellt, habe mir einiges aufgeschrieben und habe gesehen, viele sind auch berechtigt, warum man es nicht so oft liest. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte es wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder gelesen, wenn ich so einen Leseplan gemacht hätte, der einmal durch die Bibel geht. Und dann kommt halt irgendwann Obadja dran und dann hätte ich halt Obadja gelesen. Ich dachte, vielleicht können wir heute auch mal ein paar Sachen zusammen herausarbeiten und ich werde ein paar Fragen stellen und ich dachte, wir sammeln einfach mal, was sind Gründe, es können berechtigte, es können unberechtigte Gründe sein, aber einfach mal ganz offen und ehrlich heraus, was sind Gründe, warum wir Obadja nicht so oft lesen oder vielleicht nicht ganz so viel Beachtung bei uns hat. Was fällt euch dazu ein? Okay, ich fange mal an mit dem ersten. Das ist auf jeden Fall ein ganz kurzes Buch. Das kann ein Grund sein, weil es so kurz ist, beschäftigt man sich nicht damit so viel.
Ich denke, das ist bei den meisten Propheten ähnlich, aber es ist bei dir auch so, dass es irgendwie, das fühlt sich ein bisschen weit weg an. Ne? Wenn wir jetzt, keine Ahnung, Jesaja lesen, gerade die zweite Hälfte, da sind so viele Verse, die man so Postkarten findet, das kennt man so, ne? Aber bei Obadja ist jetzt, sag ich mal, keine so.
Genau.
Es ist auch etwas komplizierter. Man versteht es nicht sofort, worum es geht, wie es einzuordnen ist. Man merkt sofort, ich muss eigentlich studieren.
Genau, also. Genau, ich glaube, die wenigsten von uns würden es morgens vor der Arbeit aufschlagen, Obadja lesen und dann zur Arbeit fahren. Also, das ist schon etwas, was man sich ein bisschen mehr Zeit mitnehmen muss, genau. Peter, ich glaube, du hattest noch. Alles gleich, okay. Ja, ich hatte sonst noch aufgeschrieben, kein Vorkommen einer besonderen Persönlichkeit vielleicht. Also Jona ist ja schon ein Buch, das, obwohl das zu den kleinen Propheten gehört, kennt man sich doch da besser aus. Dann ist ähnlich wie Philipp auch schon gesagt hat, keine direkte Anwendung. Vielleicht für uns auf den ersten Blick, weil wir es erst etwas tiefer studieren müssen. Und vielleicht auch eine andere Argumentation könnte sein, es gibt wichtigere Bücher für uns. Es ist im Alten Testament, könnte auch etwas sein. Und wir lesen es ja hier vorne auch, es ist an Edom gerichtet. Also nicht direkt an uns. Und so könnte man das vielleicht noch weiterführen. Und ich will das jetzt gar nicht mehr genau auswerten, aber ich glaube, wir merken, es gibt berechtigte und vielleicht auch nicht ganz so berechtigte Gründe. Deshalb finde ich es einfach gut, dass wir hier als Gemeinde die Möglichkeit haben, uns die kleinen Propheten anzuschauen, weil ich glaube, da stimmt ihr mir alle zu, sind ja trotzdem Gottes Wort und wir kennen, glaube ich, die meisten den Vers aus 2. Timotheus 3,16, wo es heißt, dass alle Schrift ist eingegeben von Gott und ist nützlich. Und ich fand es halt bis jetzt auch sehr schon erstaunlich, wie viel Wahrheiten und wie viel auch bildliche Vergleiche manchmal, aber auch auch Einblicke in Gottes Herz man gewinnen konnte und man auch für sich so einiges mitnehmen konnte. Und ich muss einfach sagen dazu, als wir uns mit Obadja beschäftigt haben, gab es bei mir auch persönlich gerade eine Situation im Leben, wo ich mich entscheiden musste bei einer Sache. Und da muss ich einfach dazu sagen, da hat Obadja auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich am Ende wusste, wie ich mich entscheiden sollte. Aber dazu kommen wir später, wenn wir zur Anwendung kommen. Okay. Einmal zum Überblick, wie wir heute vorgehen wollen. Und zwar dachte ich, wir machen einen kurzen Rückblick, weil ich nicht genau weiß, wie viele waren da. Wir hatten erst schon gehört, die Bücher sind vielleicht etwas kompliziert. Deswegen dachte ich, wir machen einen kurzen Rückblick. Ich habe da in Klammern hintergeschrieben Inhalt, weil wir uns erstmal nur auf den Inhalt konzentrieren wollen, ohne Anwendung. Einfach rein sachlich, was ist passiert, was haben wir bis jetzt betrachtet. Dann machen wir die Vers-für-Vers-Betrachtung 15 bis 21, eigentlich nur 16, aber 15, wir nehmen das noch kurz mit von letztem Mal. Und als letztes machen wir dann einen Rückblick mit der Anwendung, also was wir persönlich auch aus Obadja mitnehmen können. So, kurzer Rückblick inhaltlich. Ich dachte, ich werde heute mal ein paar Fragen stellen. Ich werde das mal so versuchen und hoffe, auch ein paar Antworten zu bekommen. Wer ist Absender? Fange ich gleich mal mit der ersten Frage an. Obadja? Gott? Und mir ging es genauso. Als ich das selber aufgeschrieben habe, Obadja, lese mal Vers 1, wir können mal Vers 1 lesen, da heißt es, dies ist die Offenbarung an Obadja, so spricht Gott der Herr über Edom, und dann geht es weiter. Also irgendwie ist es, der Empfänger ist irgendwie schon Obadja, aber die Botschaft geht, sehen wir, direkt an Edom. Also ich würde sagen, wir können auf jeden Fall sagen, Gott ist Absender, Übermittler ist Obadja und die Empfänger, das hatte ich gerade jetzt schon verraten, das ist Edom. Okay, zur dritten Frage, wie lautet die Botschaft? Vielleicht kurz zusammengefasst, ist das eine Freudenbotschaft? Ist das findet man eigentlich auch ziemlich schnell im ersten Vers. Genau, es ist eine Kriegsandrohung oder eine, man könnte auch vielleicht allgemein sagen, eine Gerichtsbotschaft. Genau, Vers 1 heißt es dort, wir haben eine Botschaft gehört vom Herrn und ein Bote wurde damit an die Völker gesandt, lasst uns aufbrechen zum Krieg gegen sie. Und ja, in Vers 10 geht es dann noch, geht es noch weiter, detaillierter, da heißt es dann am Ende, und du sollst auf ewig ausgerottet werden. Also es ist schon eine ziemlich harte und direkte Botschaft an Edom. Was uns auch zur nächsten Frage bringt, warum so ein hartes Gericht? Warum so eine harte Androhung? Genau, stolz. Herrschsüchtig, nicht gehorcht. Vers 10, können wir auch einmal reinschauen. Genau, da wird die Grausamkeit aufgegriffen, die Edom an seinem Bruder quasi oder an das Brudervolk verübt hat. Da heißt es, wegen der Grausamkeit gegen deinen Bruder Jakob soll die Schande bedecken. Und dann die letzte Frage, das war auch schon ein bisschen, beantwortet worden, wer oder was hat Edom verführt? Sein Herz, genau. Es wird ein Begriff dort erwähnt. Wir können mal in Vers 3 schauen. Genau, Hochmut, wir hatten es erst schon erwähnt, auch Stolz. Genau, das hat es so weit gebracht, dass Edom dann letztendlich so weit gegangen ist und diese grausamen Taten an Brudervolk verübt hat. Und dann haben wir beim letzten Mal, ist Thomas auf die Verse eingegangen, du sollst nicht, und dort wurde halt aufgezeigt, was Edom quasi alles getan hat und wie er sich versündigt hat. Hat jemand noch vielleicht inhaltliche Punkte, die er noch dazu erwähnen möchte? Genau, weil sie sich an Gottes auserwähltes Volk so vergangen haben, obwohl sie sogar noch quasi verwandt damit waren, ne? Wenn man das so ausdrücken kann. Genau. Ich glaube, so sind wir inhaltlich doch gut dabei. Und wir starten mal mit der Textlesung für heute. Und zwar, hier ist etwas klein, aber wir werden das gleich Vers für Vers größer sehen. Und ich würde vorschlagen, dass wir 15 mitnehmen vom letzten Mal und einmal den Text lesen. Obadja von Vers 15. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker. Wie du gehandelt hast, so wird man mit dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Denn gleich wie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, so sollen alle Heidenvölker beständig trinken. Sie sollen trinken und schlürfen und sein, als wären sie nie gewesen. Aber auf dem Berg Zion wird Errettung sein und er wird heilig sein und die vom Haus Jakob werden ihre Besitzungen wieder einnehmen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein und das Haus Josef eine Flamme. Aber das Haus Esau wird zu Stoppeln werden. Und jene werden sie anzünden und verzehren, sodass dem Haus Esau kein Überlebender übrig bleibt. Denn der Herr hat es gesagt. Und die im Negev werden das Gebirge Esaus in Besitz nehmen und die in der Schifela das Philisterland. Auch werden sie das Gebiet von Ephraim und das Gebiet von Samaria in Besitz nehmen und Benjamin das Gebiet von Gilead. Und die Weggeführten werden diesen Befestigungswall für die Kinder Israels in Besitz nehmen, nämlich was den Kananitern gehört bis nach Zapat hin. Und die Weggeführten Jerusalems, die in Sepharad sind, die Städte des Negev. Und es werden Befreier auf den Berg Zion hinaufziehen, um das Gebirge Esaus zu richten. Und die Königherrschaft wird dem Herrn gehören. Der letzte, oder den Vers, mit dem ich angefangen habe, mit Vers 15, den müsst ihr letztes Mal schon euch angeschaut haben. Ich konnte letztes Mal leider nicht dabei sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr eine Parallele bei diesem Vers, gerade bei der zweiten Hälfte aus dem Neuen Testament, ein Parallelvers quasi genommen habt. Oder vielleicht fällt einem auch jetzt jemand ein, wenn man das hier liest, wie du gehandelt hast, so wird man dir gegenüber handeln, dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Kennt jemand eine Parallelstelle aus dem Neuen Testament dazu? Was der Mensch sieht, wird er auch ernten?
Der Bergpredigt von Jesus, wo er sagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen genauso. Also,
genau. Ja. Genau, das sind gute Parallelstellen. Dann würde ich sagen, Matthäus 7, 1 bis 2, könnten wir da auch noch mit reinnehmen. Da heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Und ja, ich glaube, es ist für uns einfach gut zu wissen, wie wir es auch schon gesehen haben, dass Gericht letztendlich Gott zusteht und auch im Neuen Testament wir wirklich viele Warnungen davor haben, dass wir dort sehr behutsam miteinander umgehen sollten. Auch gerade im Herzen nicht schnell ein Urteil fällen über den Nächsten, auch wenn ihm vielleicht er eine Niederlage hat oder auch ihm vielleicht irgendwo er gerichtet wird. So glaube ich, sind das doch gute Stellen, die uns einfach zeigen und uns auch einfach warnen, dass wir dort behutsam miteinander umgehen sollten. Das als kleiner Einschub. Kommen wir zu Vers 16. Oder noch kurz einmal zu Vers 15. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker. Ich habe mich gefragt, warum wird das jetzt mit hineingenommen? Warum werden jetzt alle Heidenvölker mit hineingenommen? Es geht ja eigentlich um Edom, aber jetzt kommt Gott quasi und sagt, und nimmt die Heidenvölker mit hinein. In Vers 16 das Gleiche, denn gleich wie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, so sollen alle Heidenvölker beständig trinken. Also hier ist irgendein Bild, wir werden uns das gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen, was hier gemeint sein könnte. Aber hier werden auch wieder alle Heidenvölker mit eingezogen in dieses Gerichtsbild. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das so? Warum werden die jetzt quasi fast wie so gleichgestellt oder gleich erwähnt? Und ich glaube, dazu können wir uns einmal Vers 11 anschauen. Da heißt es nämlich in Obadja Vers 11, an jenem Tag, also Edom ist damit gemeint, an jenem Tag, als du dabei standst, an dem Tag, da Fremde sein Hab und Gut wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und das Los über Jerusalem warfen, da warst du auch wie einer von ihnen. Und ich glaube, Gott zeigt hiermit, damals hast du dich mit denen verbunden, also ist das Gericht auch an beide. Also es ist an Edom, aber auch an, an die Heidenvölker. Und Gott zeigt einfach auch, weil ihr gemeinsame Sache gemacht habt, wird auch das Gericht in gewisser Weise euch beide treffen. Das fand ich halt interessant, dass das hier am Ende noch einmal so erwähnt wird. Ja, kommen wir zu Vers 16 und ich muss ehrlich sagen, ich habe erstmal gedacht, was ist hier gemeint? Es heißt, denn gleich wie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, um welches Getränk geht es hier oder um welchen Trank? Und habe dann nachgelesen und habe dazu etwas gefunden in Jeremia. Und zwar, wir können mal ausschlagen, Jeremia 25. Ich glaube, das kann uns etwas Hilfe geben. Jeremia 25 von Vers 15, also die Vers 15 und 16. Da heißt es, denn so sprach der Herr, der Gott Israels zu mir, nimm diesen Kelch voll Zornwein aus meiner Hand und gib ihn allen Völkern zu trinken, zu denen ich dich sende, damit sie trinken und taumeln und sich wie toll gebären vor dem Schwert, das ich unter sie sende. Und Vers 27 aus dem gleichen Kapitel noch. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, trinkt und werde trunken und speist und speit aus und fallt hin, ohne wieder aufzustehen vor dem Schwert, das ich unter euch senden werde. Ich glaube, diese Stelle aus Jeremia ist ein gutes Bild und das erklärt das vielleicht ein bisschen, um welchen Trank es hier geht. Es geht um den Zorntrank Gottes, so verstehe ich das, dass Edom ja quasi getrunken hat und dass auch die Heidenvölker trinken werden. Und das heißt, sie sollen trinken und schlürfen und sein, als wären sie nie gewesen. In diesem Bild in Jeremia wird das auch ein bisschen erklärt, dass ich glaube, wenn jemand wirklich betrunken ist und das Schwert, also jemand dann gegen ihn kämpft, so hat er da nicht wirklich eine Chance. Aber ich glaube, das ist hier mit diesem Bild gemeint, dass es ein Zorntrank ist, der über Edom und die Heidenvölker kommen wird. Und jetzt kommt Vers 17 und ich finde, das wird mit einem sehr guten Wort eingeleitet und zwar mit dem Aber, auf dem Berg Zion wird Errettung sein. Und das ist etwas, was wir fast, oder vielleicht sogar in allen, ich habe es nicht überprüft, in den kleinen Propheten sehen, dass wenn Gerichtsandrohung kommt und wenn viel über Gericht geredet wird, kommt es meistens am Ende doch noch zu einer Wendung und zwar zu einem hoffnungsvollen Ausblick. In diesem Fall zwar nicht für Edom, aber hier heißt es, auf dem Berg Zion wird Errettung sein und er wird heilig sein und die vom Haus Jakob werden ihre Besitzungen wieder einnehmen. Also hier wendet sich Gott quasi etwas von Edom ab und spricht jetzt über Jakob und zeigt, was mit Jakob passieren wird. Und ich habe eine Frage, warum wird, also hier heißt es ja, auf dem Berg Zion wird Errettung sein und er wird heilig sein. Warum wird Rettung auf dem Berg sein und warum wird dieser Berg heilig sein? Was würdet ihr sagen? Einfach, weil es der Berg in Jerusalem ist, weil es der Berg Zion ist? Oder was ist das Ausschlaggebende, dass dieser Berg heilig ist und dass auf diesem Berg Rettung möglich ist? Wir könnten vielleicht einmal dazu lesen, Joel 4, und zwar Vers 17. Da wird nämlich auch von Zion gesprochen, da heißt es, und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin, der ich in Zion wohne, auf meinem heiligen Berg. Und ich habe es erstmal einfach nur so rübergelesen, aber ich dachte, es muss ja ein Grund sein, oder es muss einen Grund haben. Und der Grund wird, glaube ich, einzig und allein sein, heilig, weil Gott dort anwesend ist. Deswegen wird dieser Berg heilig sein. Und Rettung, weil es nur bei Gott Rettung gibt. Und das fand ich einfach so schön, einfach in Joel, das, was wir vor ein paar Wochen gelesen hatten, einfach auch da zu sehen, dass Gott das einfach auch da schon sagt. Ja?
Aber ist es nicht, Vers 16 sagt ja, auf dem Berg wird ja auch eigentlich das Berg Zion gemeint sein. Der wurde ja entheiligt.
Genau. Genau, also es wird, jetzt zur Zeit ist es auch nicht heilig, aber es wird, auch aus Joel, was ich zitiert hatte, aus Joel 4,17, ist ja auch etwas, was in der Zukunft noch passieren wird. Und für mich war es einfach wichtig zu sehen, weil Gott dann dort vor Ort sein wird, weil er es quasi, ja, diesen Ort zurück nehmen wird und weil er dort anwesend sein wird, wird es dort ja, dieser Berg oder dieser Ort heilig sein und auch dort Rettung sein. Weiter heißt es hier in Vers 18, und das Haus Jakob wird ein Feuer sein und das Haus Josef eine Flamme, aber das Haus Esau wird zu Stoppeln werden und jene werden sie anzünden und verzehren, sodass dem Haus Esau kein Überlebender übrig bleibt, denn der Herr hat es gesagt. Hier wird es wieder mit einem Bild verglichen. Das Haus Jakob wird mit Feuer verglichen, Josef mit einer Flamme und Esau mit Stoppeln. Und hier heißt es, dass Jakob und Josef, sie werden sie anzünden und verzehren, sodass keiner übrig bleibt. Und ich fand hier so entscheidend diesen Nachsatz, denn der Herr hat es gesagt. Ausrufezeichen. Ich glaube, wir kennen das alle, dass auch unter uns gibt es Menschen, wenn die etwas sagen, dann passiert auch viel. Wenn andere etwas sagen, passiert nicht ganz so viel. Unser Wort hat unterschiedlich Gewicht, aber ich glaube, das können wir ja wirklich gar nicht vergleichen mit dem, wenn Gott etwas sagt. Weil wenn Gott etwas sagt, dann ist es einfach, genau, das ist einfach das, was Gott sagt, und weil Gott alles einfach unterworfen ist, hat Gott die völlige Macht darüber. Auch bei der Erschaffung der Erde, da lesen wir auch nur, Gott sprach und es wurde. Und deswegen fand ich es hier nochmal so bemerkenswert, dass er es auch hier sagt, denn der Herr hat es gesagt. Ich muss ehrlich dazu sagen, wenn ich das schnell nur rübergelesen hätte, dann würde ich sagen, okay, keiner soll über Esau übrig bleiben, denn der Herr hat es gesagt. Unter den Kindern gibt es vielleicht manchmal so, da sagen die, ja, aber Mama hat gesagt oder Papa hat gesagt. Und nur weil sie gesagt haben. Aber ich glaube, wir haben hier gesehen, Gott hat es gesagt, aber es hat auch seine Berechtigung und seine Begründung, warum es so sein wird. Aber es ist einfach interessant auch nochmal zu sehen, dass Gott es hier nochmal bekräftigt und einfach auch sagt, ich habe es gesagt, also wird es auch eintreffen. Kommen wir zu den nächsten beiden Versen. Und dort wird uns beschrieben, es heißt dort, dass das Haus Jakob wird die Besitzungen wieder einnehmen und wird quasi das, was sie vielleicht verloren haben, auch wieder zurückerobern. Und ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe zu Hause so einige Karten durchgeblättert und habe gesucht, ob ich die ganzen Orte finde, die hier erwähnt werden. Und habe mir dann dazu die aktuelle Karte von Israel genommen und habe dann einfach mal eingezeichnet, welche Orte hier gemeint sind. Es kann sein, dass es auch nicht zu 100% passt. Auch die, ihr werdet das gleich sehen, das sind so manchmal leichte Einkreisungen. Die passen jetzt von dem Maß nicht perfekt, aber dass wir ungefähr sehen, wo das ist. Und zwar heißt es, und die im Negev werden das Gebirge Esaus in Besitz nehmen. Also Negev sehen wir unten, diese Steinwüste, die neben Jordanien da steht. Und dort heißt es, dass die werden das Gebirge Esaus. Und wir hatten es letztens auch bei der Einführung, hatten wir uns damit beschäftigt, dass das Gebirge Esaus quasi rechts auf der Karte im Land, im jetzigen Jordanien, zu finden ist. Hier heißt es, das wird in Besitz genommen werden, dann die in der Schefela, die werden das Gebiet der Philister, das ist zum Teil heute der Gazastreifen, und das Schefela, das ist eine Aue, die liegt rechts daneben, neben dem Gazastreifen quasi. Genau. Dann heißt es, auch werden sie das Gebiet von Ephraim und das Gebiet von Samaria einnehmen. Das liegt dort oben. Wie groß es genau sein wird, er konnte nicht so gut rausfinden. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht der Kartenbewanderer oder bin nicht so in den Karten bewandert. Aber ich habe mir einfach mal die Aufgabe gemacht und habe das mal versucht rauszusuchen. Und dann heißt es noch als letztes, und Benjamin, das Gebiet von Gilead. Das ist auf jeden Fall wieder im heutigen Jordanien. Die wird einmal in Vers 19 erwähnt und in Vers 20, da heißt es dann, und die Weggeführten werden diese Befestigungswahl für die Kinder Israels in Besitz nehmen, nämlich was den Kanaanitern gehört, bis nach Zapat hin. Und Zapat ist, das sieht man kaum, ganz oben habe ich einen Strich gezogen, bei Libanon. Dort findet man Zapat und bis quasi dort oben hin wird es hingehen. Und dann noch als letztes, und die Weggeführten Jerusalems, die in Sepharad sind, die Städte des Negev. Also werden unten auch noch einige Städte erwähnt. Ich fand es einfach interessant zu sehen, weil der Text quasi uns da einige Daten liefert, das mit heute zu vergleichen. Und man sieht, dass eigentlich der größte Teil, der hier erwähnt wird, heute nicht zu Jerusalem gehört oder auch nur zum Teil, wie zum Beispiel das Westjordanland, das Gebiet von Samaria. Aber ich glaube, wir können festhalten für uns, dass dieses Land auf jeden Fall, also Israel, noch größer werden wird. Vielleicht nicht in naher Zukunft, aber endgültig auf jeden Fall dann, wenn der Herr in Zion wohnen wird. Kommen wir zum letzten Vers, Vers 21. Da heißt es dann, und es werden Befreier auf den Berg Zion hinaufziehen, um das Gebirge Esaus zu richten. Und die Königherrschaft wird dem Herrn gehören. Ja, hier wird einfach nochmal, ich würde sagen, fast wie so als Abschluss auch nochmal gesagt, es werden Befreier auf den Berg Zion hinaufziehen, das Gebirge Esaus wird endgültig gerichtet. Und dann finde ich diesen letzten Satz, der ist wieder mit einem Ausrufezeichen, und die Königherrschaft wird dem Herrn gehören. Ich finde, der gibt, hat so eine Ausstrahlungskraft, weil der einfach das aussagt, da ist jemand König, der nicht bezwungen werden kann. Und weil Gott dort die Königherrschaft nehmen wird und regieren wird, wird auch Frieden sein. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, ich kann es in gewisser Weise etwas nachvollziehen, dass das Volk Israel, als Jesus kam, gehofft haben, dass er das Friedensreich aufrichten wird, dass er ein neues Reich aufrichten wird, weil wenn wir uns auch noch später mit den anderen kleinen Propheten befassen werden, aber auch mit, wenn man Jeremia, Jesaja liest, wir können natürlich jetzt schon einfacher sagen, wir haben die Geschichte, wir können zurückgreifen, wir können es uns anschauen, aber wenn man das Ganze liest, dann sieht man, dass das Volk Israel wirklich darauf wartet, dass sie wirklich ja, befreien und dass wirklich Gott für sie wieder die Königherrschaft in die Hand nimmt. Und ja, für mich war das nur nochmal auch so ein kleiner Hinweis, auch wenn ich die Bibel lese, den Israeliten nicht abzutun oder vielleicht abwertend über ihn so ein bisschen zu denken, hättest du doch wissen müssen, steht auch da geschrieben. Ich glaube, wir aus unserer Perspektive können das schon einfach sagen, obwohl wir teilweise manche sogar Schwierigkeiten haben, einiges richtig einzuordnen und zu deuten, aber einfach auch beim Lesen da einfach eine gewisse Rücksicht zu nehmen. Ich würde gerne diese Wortbetrachtung mit diesem letzten Satz hier beenden, wo es heißt, und die Königherrschaft wird dem Herrn gehören, denn so wird es einmal sein. Und da möchte ich einfach nur Amen zu sagen und möchte mit euch zusammen jetzt zu dem Rückblick kommen. Und so wie wir es gerade eben gemacht haben, dass wir einfach einen Rückblick gemacht haben über Obadja und eher auf den Inhalt eingegangen sind, dachte ich, möchte ich einfach die Zeit geben, dass wir uns einmal kurz austauschen, was wir für uns als Anwendung mitgenommen haben aus Obadja. Weil ich glaube, da seid ihr alle mit mir, wenn wir uns nur über Inhalt hier austauschen und immer mehr vielleicht über die kleinen Propheten wissen, was da passiert ist und wie es genau einzuordnen ist, aber es keine Anwendung bei uns oder keine Anwendung kommt, so gehen wir doch ziemlich leer aus. Und deswegen dachte ich, macht es Sinn, hier abschließend einfach nochmal zu sammeln, was habt ihr persönlich mitgenommen, und ich werde dann mit der anfangs erwähnten Situation bei mir dann auch noch das abschließen. Was habt ihr mitgenommen aus Obadja?
Es ist ja interessant, dieses Bild von zwei Brüdern, wie man miteinander umgeht. Als ich das damals gelesen habe, die kleinen Propheten, als ich die das erste Mal in meiner Jugend durchgelesen habe, war das das Buch, wo ich am meisten für mich mitnehmen konnte. Die anderen Bücher, das war so für mich so Bücher mit sieben Siegeln, also da konnte ich nicht viel mit anfangen. Aber hier wusste ich, es geht um zwei Brüder, also die Völker, und hier gerade trotz dem Umgang, wie man mit dem Bruder umgeht, dass man Freude daran hat, dass es dem anderen schlecht geht. Und wenn wir jetzt in das Neue Testament gehen oder gerade in unsere heutige Zeit, wir sind ja als Gemeinde, wir sind ja ein Leib, wir sind ja zu Geschwistern gemacht worden, Brüder und Schwestern, wie wir uns nennen. Deswegen ist es für uns genau die gleiche Ansage, hab Acht, wie ihr miteinander umgeht. Wenn man dann an Korinther denkt, wenn der eine leidet, leiden alle mit. Wenn der eine sich freut, dann freuen sich alle mit. Das darf nicht nur so ein Ausspruch sein, sondern sollte wirklich gelebt werden. Also es ist eine absolut heilige Anforderung Gottes, wie man mit Geschwistern umgeht. Ich finde das total beeindruckend, dass das hier in diesen paar Versen so gebündelt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Apostel, als die Obadja gelesen haben, dann die Briefe aus dem Neuen Testament geschrieben haben.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde auch einfach, im Alten Testament werden geistliche Wahrheiten an einer Geschichte gut verdeutlicht und es bekommt ein bisschen mehr, es ist nicht nur einfach eine Theorie, die kurz in einem Vers da steht, sondern man sieht es wirklich an einem Volk.
Über uns
Genau. Ich glaube, das war schon das auch der Kerngedanke und der bei mir auch aufkam, als ich Obadja gelesen habe. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie verhalte ich mich, wenn andere Niederlage erleben oder vielleicht sogar gerichtet werden. Und gerade in dieser Zeit war es bei mir auf Arbeit so, wir haben uns mit ein paar Brüdern ausgetauscht über dieses Buch, haben es gemeinsam gelesen. Und dann komme ich zur Arbeit und bekomme eine E-Mail, und zwar eine Einladung zu einer Verabschiedungsfeier. Und da stand drin, Verabschiedungsfeier von XX, also Namen nicht genannt. Und ich am ersten Moment dachte ich so, Moment, wer geht als nächstes? Mir fiel aber keiner ein. Auf einmal wurde mir klar, Moment, damit ist der alte Abteilungsleiter gemeint. Und zwar war das so, dass Ende letzten Jahres musste unser Abteilungsleiter, ich sag mal, er musste gehen. Er wurde nicht direkt gekündigt, aber er ist gegangen. Und damit haben viele eigentlich nicht gerechnet, weil er bis jetzt mit sehr vielen Sachen immer durchgekommen ist. Aber im Ganzen, ich arbeite im Maschinenbau bei uns in der Firma und ich würde sagen, unter den ganzen Kollegen gab es keiner, der ihm wirklich gut gesonnen war, weil er sich wirklich viele Sachen geleistet hat und erlaubt hat, die auch wirklich nicht gut waren. Sogar so weit, dass unser Meister, der unter ihm gestellt war und der vieles quasi auch abgefangen hat von ihm, irgendwann gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich werde aufhören. Das war vor der Zeit noch und hat gesagt, ich schaffe es einfach nicht mehr, ich muss hier gehen. Und der ist mit solchen Sachen überall durchgekommen und es war auch ein gewisser Groll gegen ihn da, aber keiner hat sich gedacht, dass er wirklich irgendwann gehen muss. Und dann haben wir einen neuen Bereichsleiter bekommen und das war echt interessant zu sehen. Der hat sich das kurz angeschaut und auf einmal hieß es, ja, ich werde gehen. Und dann ging es auch ganz schnell. Er hat die Ankündigung gemacht, 2 Wochen später war er weg, ohne Verabschiedung. Ganz still und heimlich war er weg. Ja, und man kann sich vorstellen, dass dann bei uns im Maschinenbau, ja, die Leute haben sich gefreut. Endlich irgendwo eine gerechte Strafe. Und ich muss sagen, ich fand es auch gut, dass da einfach Gerechtigkeit passiert ist und ja, er nicht nur immer gedeckt wurde, sondern, wenn man es einfach ausdrückt, jetzt auch, es hat den Richtigen getroffen. Aber dann, als jetzt die Einladung kam, von Maschinenbau, also es hat jemand in die Hand genommen, hat dann gesagt, lass uns das nochmal gebührend feiern. Da muss ich ehrlich sagen, da kam mir das von Obadja in den Sinn und dachte, Moment, wie sollte ich mich verhalten gegenüber demjenigen, der vielleicht auch eine Niederlage erlebt oder gerichtet wird? Reicht es vielleicht nicht einfach, dass er gehen musste? Oder ist es richtig, wenn ich jetzt noch mit den Kollegen hingehe und wir gegenseitig anstoßen und sagen, endlich ist er weg und dann die ganzen alten Geschichten hochholen, die gewesen sind. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht und ich bin Gott einfach dankbar, weil dann kamen, wie wir auch erst schon erwähnt haben, die Stellen aus dem Neuen Testament, wie wir mit unserem Nächsten umgehen sollen, wie wir mit unseren Feinden umgehen sollen. Und das hat mir einfach geholfen und ich durfte da einfach klar entscheiden und sagen, okay, da werde ich nicht mitmachen, weil es ist genug, die Strafe, dass er gehen musste. Und das fand ich einfach so beeindruckend, dass es gerade zu dem Zeitpunkt kam, und ja, Gott einfach auch durch so eine Geschichte zu uns schreibt und zu uns spricht und wir einfach da Anwendung für uns mitnehmen können, weil es oft dann uns auf die Wahrheiten auch aus dem Neuen Testament aufmerksam macht. Genau, das wollte ich noch kurz mitgeben und ich würde vorschlagen, dass wir hier einmal diesen Teil mit Gebet abschließen und dann kommen wir zu dem, dass wir uns gegenseitig einfach austauschen und Anliegen gemeinsam vor Gott bringen. Wir können aufstehen und ich werde dann gleich abschließend beten. Danke, dass wir in dein Wort reinschauen dürfen. Danke, dass dein Wort ja, Wahrheit ist. Danke, dass wir für unser Leben dort einfach auch so viel mitnehmen dürfen. Danke auch für das Bild, das du uns einfach zeigst, auch durch das Buch Obadja. Und da möchte ich einfach bitten, dass du mir hilfst, dass du uns hilfst, dass wir auch darauf einfach Acht haben, wie wir miteinander leben, wie wir miteinander umgehen und dass wir wirklich Gnade und ja, gutwollend miteinander umgehen, aber auch voneinander denken. Danke, dass wir es dir anbefehlen dürfen und danke, dass du auch dieses Wort zu uns gesprochen hast. Amen.